Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit Jonas und mir.
Hi, heute im Zweierpack.
Ja, genau, heute Double Trouble, Jonas und ich. Wen haben wir uns denn heute vorgenommen in der Vorbereitung?
Ja, wir haben uns vorgenommen, den Ritter mit der eisernen Hand, Götz von Berlichingen. Das ist auch irgendwie ein naheliegendes Thema für uns gewesen, weil wir aus der Gegend stammen, aus der auch der Götz stammte. Und deswegen so ein bisschen Regionalfolklore, die tatsächlich auch ja doch irgendwie einen gesamtdeutschen Einfluss hatte.
Ja, weil dieser ist tatsächlich einer der einzige Lokalheld aus Süddeutschland oder aus unserer Ecke, speziell aus Hohenlohe, der es geschafft hat, über die Grenzen zu so einer großen Bekanntheit zu werden. Also mir wurde eine Postkarte von einem über 90-jährigen Franzosen geschenkt, auf dem der Götz von Berlichingen abgebildet ist. Ich zeige sie dir mal hier. Darauf steht geschrieben, der Ritter Götz von Berlichingen, geboren 1480, gestorben 1562, bekannt durch sein Zitat, er aber sagt seinem Herrn, er kann mich im Arsche lecken. Das heißt, dieser Spruch, der Götz zugeschrieben wurde, dann später von Goethe, hat zu einer extremen Verbreitung auch dazu geführt, dass der Götz berühmt wurde mit seinem schwäbischen Gruß. Und er ist so eine Art deutscher Robin Hood, würde ich fast sagen. Also wenn wir uns überlegen, was sind denn so deutsche Robin Hood-Figuren, dann kommt der Götz von Berlichingen da eigentlich relativ nahe ran. Er ist Raubritter, er ist eine Art deutscher Robin Hood, er ist der Anführer von Bauernhorden im Bauernaufstand, von Bauernhaufen. Und er ist professioneller Fehdeführer und Erfinder von Beleidigungen, Götz von Berlichingen. Heute mit uns im Podcast, der Gute. Ich denke, wir werden erstmal ein bisschen über die Biografie von Götz reden. Wir werden ganz spannende Dinge ableiten über die generelle Situation Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts, in der Zeit, in der er gelebt hat in Deutschland, was eine extrem spannende Umbruchszeit ist, zu der ich sowieso schon mal länger Folgen machen wollte und zu der auch noch einige andere Sachen kommen werden. Stichworte Bauernaufstände und Martin Luther sind da eben zwei Themengebiete, Reformation, Protestantismus, die da reinfallen und die wir auf jeden Fall noch tiefer beackern werden in der Zukunft. Und ja, am Ende werden wir vielleicht noch ein bisschen über die literarische Aufarbeitung sprechen und was Goethe da noch mit rausgeholt hat aus dem Stoff oder was Goethe damit zu tun hat, wie wir ihn heute erinnern, den guten Götz.
Ja. Ja, vielleicht vorab, es war ein wichtiges Stück für Goethe, der Götz von Berlichingen, so viel sei schon mal gesagt.
Der Götz wurde, wie du gesagt hast, bei uns in Erwegen geboren, nämlich um 1480 in Jagsthausen. Und war das letzte von 10 Kindern des Kilian von Berlichingen aus Jagsthausen und der Margarete von Thüngen. Verheiratet waren die beiden seitdem und der Margarete von Thüngen. Als 10. Kind hat sich Götz relativ früh entschieden, die Laufbahn als Kriegs- und Reitersmann einzuschlagen. Und er begann dann mit 17 als Knappe am Hof des Markgrafen von Ansbach zu arbeiten und mit dem das erste Mal in den Krieg zu ziehen. Und er war dann in Burgund auf Kriegszügen in Lothringen und Brabant und hat dort erste Erfahrungen als Soldat gesammelt. Als Knappe ganz typisch die Laufbahn, man macht seine Ausbildung, wie das damals eben so war, ne? Auch als Soldat. Was damals schon auffällt, ist, dass dieser Mann, Götz, Gottfried eigentlich gekürzt zu Götz, extremes Talent für die Kriegsführung hat, da eine helle Freude daran hat, aber dieses ganze höfische, adelige Leben, was da eben auch mit dazugehört, die andere Seite der Medaille ist, dass die ihm nicht so richtig liegt. Diese höfische Diplomatie, diese ganzen Rituale, die Riten, da hat er nicht so wirklich große Lust drauf. Und aus Rebellion macht er dann, was man eben so macht, er schließt sich dem Raubritter an. Und zwar dem berühmtesten Raubritter der Umgebung. Er geht quasi zum größten Gangster, nämlich Hans Thalacker von Massenbach, der damals bekannt war für Wegelagern und das Ausrauben von Durchreisenden. Also der war ungefähr 20 dann. Und das war der Weg, den er einschlagen wollte. Und das hätte es auch sein können von Götz. Er hätte einfach dann Wegelagerer, Raubritter bleiben können. Aber seine Verwandtschaft hat immer wieder interveniert. Sein Onkel, er hat sich dafür eingesetzt, dass er dort diesen Kontakt abbrechen musste. Die wurde dann mehrmals fast festgenommen und oder mit der Reichsacht belegt. Und dann haben die Verwandten sich dafür eingesetzt, dass er doch irgendwie da wieder rauskam. Und meine gut, wir holen ihn zu uns zurück. Wir passen ja auf ihn auf. Aber er ist doch noch jung und weiß es einfach nicht besser. Obwohl er dann beim Markgrafen zurück war von Ansbach, an seiner eigentlichen alten Anstellung zurück aus der Räuberbande, führte er 1502 mit 20 seine erste damals schon verbotene Fehde gegen die Stadt Nürnberg. Und das ist was, was uns heute öfter mal beschäftigen wird. Was ist eine Fehde? Was macht eine Fehde aus? Und warum hat dieser einzelne Mann Beef mit Nürnberg? Wie läuft das ab? Warum führt er einen Mannkrieg gegen eine Stadt? So, das ist jetzt nicht so das Intuitive, wenn wir denken, ah ja, Ritter, klar, die haben Nürnberg bekriegt. Generell ist Götz einfach ein Mann, der am Wendepunkt der Zeit steht, am Ende des 15. Jahrhunderts und der mit einer extremen kriminellen Energie gegen diesen gesellschaftlichen Wandel vorgeht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Charakterisierung von ihm. Er ist ein Mann der alten Ordnung, der nicht davor zurückschreckt, mit der Waffe in der Hand, Leute, also Bonnie und Clyde-mäßig ein bisschen gegen das aufstrebende Bürgertum und die sich verändernde Gesellschaft kämpft. Aber wie sah denn das überhaupt aus? Also er ist ja kein reicher Adliger, er ist definitiv niederer Adliger da, ja, also keine riesige Familie, sondern zehntes Kind aus einem kleinen Adelsgeschlecht. Ja, wie stellst du denn dir die Situation des niederen Adels da so vor im ausgehenden Mittelalter?
Na gut, das ausgehende Mittelalter, er als Ritter war dann schon nicht mehr so angesagt oder gebraucht. Also es ist ja so ein verschwindender Beruf quasi. Aber als niedriger Adliger, weiß ich nicht, kommt man wahrscheinlich nur durch Heirat oder irgendwelche Heldentaten dann aufsteigen.
Genau, also das Handeln und diese ganzen Sachen, die jetzt da neu aufkommen, so im 15. Jahrhundert ein großes Ding werden, da oder da schon seit 150 Jahren zunehmend ein großes Ding werden, das ist kein Ding des niederen Adels. Der niedere Adel ist eigentlich nicht so da an ökonomischen Sachen beteiligt. Das macht eben das Bürgertum in den Städten hauptsächlich und vielleicht auch die Patrizier in den Städten dann. Und wir haben eben diese Konkurrenz der seit dem 12. Jahrhundert immer stärker werdenden Reichsstädte in Deutschland, also Nürnberg, Freie Reichsstadt. Schwäbisch Hall war ja auch Freie Reichsstadt und hatte dann auch das Recht, und Marktrecht wurde dann verliehen. Das heißt, du konntest einen Markt in deiner Stadt unterhalten, was zu viel, also ne, einfach die Grundlage war für wirtschaftlichen Handel, dass aus diesen ganzen Dörfern, die Leute kamen, auf den Markt da was verkauft haben und dann eben eine gewisse Steuer entrichtet haben für die Markttage. Und Schwäbisch Hall hatte zum Beispiel auch das Recht, Münzen zu prägen und hat die Heller geprägt, was die kleinste Einheit war. Also der Pfennig im Mittelalter der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert noch in Deutschland war ja der Heller. Und das ist keinen roten Heller wert, hat man ja so als Ausspruch. Das geht eben auf diese Währung zurück. Die einzelnen Einheiten wurden woanders geprägt. Du hattest deine Gulden, deine Goldgulden und so, und du hattest dann deine verschiedenen Zwischenschritte und ganz unten war eben der rote Heller, eine Kupfermünze aus Schwäbisch Hall zum Beispiel. Aber diese Reichsstädte, die sich diese Privilegien gesichert haben, waren natürlich sehr mächtig und wurden immer mächtiger. Und der niedere Adel saß außenrum um diese Städte auf seinen Ländereien und kam da nicht mit und hat es aber gemerkt und hat gemerkt, wie zunehmend eben auch Bargeld eine Rolle spielt. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Wir haben ursprünglich, also das war so auch lange die Theorie der Forschung, dass das System des Adels und was wir als klassischen Feudalismus gerne in der Forschung beschrieben haben, dass das eben notwendig wurde, weil du sehr schlechte Infrastruktur hattest, sehr große Entfernungen und du nicht in der Lage warst, deine sehr teuren Ritter oder Reiterei mit Bargeld zu bezahlen aus einer zentralen Stelle. Also du konntest zentral nicht so viel Steuern eintreiben, um dann deine Armee zu unterhalten. Und es war damit eben einfacher und logischer, Leute, die lokale Landbesitzung haben, zu verpflichten, quasi, dass sie Rechte haben, auf diesen Ländereien Steuern einzutreiben und im Gegensatz Kriegsdienst tun. Da musst du quasi, kannst du das Bargeld quasi durch die verschiedenen Abhängigkeiten aus der Gleichung herausnehmen. Zum Feudalismus selber müssen wir noch eine eigene Folge machen, weil das tatsächlich etwas ist, was in der Forschung immer wieder so als eindeutiges Gesellschaftssystem in Europa auch präsentiert wurde. Und wenn man in die Details reinschaut, war das oft gar nicht so. oder gar nicht so eindeutig oder ganz viel differenzierter und unterschiedlicher, wie wir das jetzt in den großen Zügen uns quasi vorstellen, dass die Karolinger angefangen haben, die Ritter zu erfinden und dann eben dieses System eingeführt haben und ganz zentral, also Deutschland, Frankreich, England, an Untergebene verteilt wurde quasi von einem König, sondern es ist meistens eher so, dass Leute eben Land besessen haben seit sehr langer Zeit oder irgendwann mal in Besitz genommen haben und es dann nachträglich durch Herrschaftsstrukturen legitimiert wurde und weniger, dass dann neue Sachen verteilt wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Der niedere Adel war auf jeden Fall in der Spätantike, im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit nach und nach überflüssig, wie du gesagt hast. Also es sind verschiedene Entwicklungen im Gang. Wir haben Bargeld, wir brauchen quasi das, wir können uns Söldner kaufen, wenn wir ein Problem haben, was in der Zeit auch immer beliebter wird. Wir brauchen nicht mehr diesen Landadel, um ein Heer aufzustellen. Ich kaufe mir die einfach. Oder ich gehe zu den Fuggern und leih mir einen dicken Kredit und dann kaufe ich mir eine Söldnerarmee und dann mache ich das mit denen. Und dann muss ich mich nicht quasi mit den Interessen meiner Oberschicht auseinandersetzen, wenn ich das Geld habe, ne? Um das irgendwie zu kaufen. Also ja, und aus dem Grund verlieren die Adeligen auf jeden Fall an ihrer Machtposition. Mit der militärwissenschaftlich und technisch passiert auch einiges. Wir haben Schießpulver, was zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir haben Infanterie, gerade Hellebarden, diese Landsknechte, diese Idee quasi, was also die Schweizer damals revolutioniert haben, quasi ein Haufen, ein Gewalthaufen, wie es hieß, von Männern mit Hellebarden, die in alle Richtungen so einen Stacheligel bilden. Ne? Und wenn die Disziplin in der Mitte stehen, ein paar Leute mit Steinschlossgewehren und schießen aus diesem Gewalthaufen heraus. Das war eine sehr erfolgreiche Formation, weil man die mit Reiterei eigentlich nicht durchbrechen konnte.
Das Schießpulver ist ja dann auch noch wichtig für den weiteren Verlauf von Götz von Berlichingens Leben, würde ich sagen.
Genau, es ist nämlich nicht nur auf der Metaebene, dass er irgendwie fühlt, dass er da jetzt seinen Stand, einen Status verliert oder so, sondern er wird tatsächlich auch konfrontiert oder getroffen persönlich von diesen neuen Entwicklungen. Denn er wird in den bayerischen Erbfolgekriegen 1504 als 24-jähriger Berufssoldat in der Schlacht vor Landshut von einer Kanonenkugel aus einer Feldschlange getroffen und verliert dabei die rechte Hand. Laut seinen Beschreibungen trifft ihn die Kugel am Schwertknauf und der Schwertknauf zersplittert und damit auch quasi die gesamte Hand dahinter. Und der Wundarzt schneidet ihm dann die Hand ab, die nur noch an so einem kleinen Zipfel hängt, um Wundbrand zu verhindern. Und noch während er dort auf die Amputation wartet und auf diesem Bett liegt, sagt Götz, hat er sich an einen Reiter erinnert, der Kochle hieß, den er mal getroffen hatte. Und der hatte eine eiserne Hand. Also seine eigene Erinnerung direkt in dem Moment, als er die verliert und bei der Amputation und Behandlung überlegt sich, was mache ich denn jetzt als Soldat mit einer Hand? Bin ich ja irgendwie, ne? Und dann erinnert er sich, ah ja, da gab es doch diesen Reiter, der hat ja immer noch weitergearbeitet und der hat das Ganze einfach mit einer Prothese gelöst. Und in diesem Moment fasst der junge, mit 20-jährige Götz von Berlichingen den Entschluss, eben auch ein Prothesenkrieger, ein Cyborg zu werden. Und lässt sich dann, nachdem seine Wunde verheilt war, vom Dorfschmied eine eiserne Prothese anfertigen. Es gab zwei Prothesen über die Zeit hinweg, wo die erste ist einfacher und rudimentärer. Die zweite und jüngere der Götzhände, wie sie genannt werden, ist jedoch mit Abstand die komplexeste ihrer Art, die wir auch aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit überhaupt übermittelt haben. Also es ist nicht nur irgendein Ritter mit einer Eisenfaust, sondern jemand, der eine sehr, sehr gute Prothese hatte und damit auch noch sehr lange gearbeitet hat und sehr erfolgreich war, wie wir hören.
Ja.
Und bei der zweiten Götzhand konntest du zum Beispiel drei Finger mit den Gelenken bewegen, die Finger in drei Gelenken, wie normale Finger auch bewegen und den Daumen in zweien. Und konntest die anwinkeln, zum Beispiel um damit mit einer Feder zu schreiben. Du konntest auch wieder den Mechanismus lösen, quasi mit einer Taste. Also du hattest tatsächlich so eine richtige mechanische Hand, die man auch benutzen konnte für verschiedene Sachen, die er dann mit der anderen Hand einstellen konnte, je nachdem, was er quasi machen musste. Die Kriegerkarriere hat er dann relativ schnell trotzdem weiter fortgesetzt und war fortan eben als Ritter mit der eisernen Hand bekannt.
Das ist auch ein guter Name einfach. Da kriegen deine Gegner sofort Angst.
Ja, und ich habe trotz generell den Eindruck, dass im Mittelalter die Leute coolere Spitznamen hatten. Es gibt einige Leute, die mir untergekommen sind, die wirklich sehr passende und sehr lustige Spitznamen haben. Nicht nur die karolingischen Könige, die dann irgendwie alle nur noch der Kahle und der Fette hießen, von der Große zu der Kahle und der Fette quasi einen sehr rapiden Absturz hingelegt haben, sondern eben auch die einzelnen Personen auf der Mikroebene, die sich sehr lustige Namen gegeben haben. Und Ritter mit der eisernen Hand oder eisernen Faust ist auf jeden Fall ziemlich weit oben.
Ich meine, heutzutage gibt es diese Drogenbosse, die haben auch eher meistens nicht so spannende Spitznamen, irgendwelche Tiere oder was weiß ich.
Nachdem er aber seine Hand verloren hat, beginnt die offizielle Fehdezeit. Also er hatte schon vorher mal diese Fehde mit Nürnberg angefangen und sich da ein bisschen ausgetestet. Er hatte jetzt ein bisschen Raubrittererfahrung in seinen jungen Jahren gesammelt mit den lokalen Gangstern. Und jetzt macht er sich professionell daran, Fehdeführer für andere zu werden. Also sein Spezialgebiet, seine Spezialisierung sozusagen als Raubritter jetzt im Folgenden ist das Fehdeführen mal im Auftrag für Freunde, Auftraggeber mal ging es um Geld, mal ging es um einen Knecht, der von ihm erschlagen wurde. Also verschiedene Gründe, aber Götz wird Fehdeführer jetzt mit der eisernen Hand. Und da müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz über die Fehde reden. Was ist eine Fehde? Wie verwenden wir das heute im Sprachgebrauch und wie war das wahrscheinlich oder wie hat sich das gewandelt und was war die Fehde denn so im Hoch- und Spätmittelalter?
Du erwartest eine Erklärung von mir. Also,
Na, ich hatte den ersten Teil kannst du ja mal.
also es gibt ja diesen Ausspruch, den Fehdehandschuh hinwerfen. Es geht ja meistens dann darum, dass irgendjemand Unrecht geschehen ist und dann ist die, also der Besch. Oh Gott, ich. Na, mach mal.
Okay, ich übernehme. Wir verwenden heute die Fehde ja meistens so im Rahmen von Blutfehde, Blutrache. Wir denken immer direkt an irgendwelche albanischen Mafias, die sich gegenseitig irgendwie auf den Straßen von Tirana befehden. Oder, ja, also es geht eigentlich immer um das Töten. Und die Blutfehde ist natürlich Teil der Fehde, aber ist nur der extremste Fall. Und eigentlich beschreibt der Begriff Fehde ein Rechtsinstitut im Mittelalter, was ich sehr spannend fand als Betrachtung. In einer Zeit, in der wir keinen Zentralstaat haben, in der wir keine zentralstaatliche Institution, Gerichtsbarkeit haben und diese dritte Instanz, auf die wir uns heute immer verlassen, wenn ich mit einem anderen ein Problem habe, dann sollte ich nicht zur Selbstjustiz greifen. Selbstjustiz ist natürlich auch ein Begriff, der mit Fehde heute irgendwie in Zusammenhang gebracht wird, sondern dann gehe ich zum Staat, zur Polizei, die Exekutive, die Gewalt liegt quasi beim Staat, der kümmert sich darum. Das ist ja aber eine neue Entwicklung der Nationalstaaten, dass wir da tatsächlich so viel Einfluss haben, ne? Und klar, in Rom gab es auch römisches Recht und du hattest als römischer Bürger, ne, da irgendwo Vorspruch, du konntest deinen Fall dem Staat präsentieren und so weiter. Aber lange Zeit im europäischen Mittelalter gab es diese Institution nicht. Ja? Und die Fehde ist deswegen einfach die Möglichkeit, die Regulierung von Rechtsbrüchen direkt zwischen Geschädigtem und Schädiger ohne Aufrufung von einer neutralen dritten Instanz zu regeln. Ganz, ganz neutral betrachtet. Es geht um die Regelung von Problemen. Und fehdefähig waren im europäischen Mittelalter zum Beispiel nur Freie. Wenn du Knecht für irgendjemand anderen warst, dann warst du nicht fehdeberechtigt zwingend, aber wenn du Freier warst, dann konntest du Fehden führen, um deine Ehre zu verteidigen und hattest quasi dieses Fehderecht auch, ein gewisses Privileg, Fehde führen zu dürfen, auch um deine Rechte einzufordern. Begründung für Fehden im europäischen Mittelalter waren dann alles Mögliche. Da ging es dann um Besitzstreitigkeiten, Handgreiflichkeiten, Sachbeschädigungen, Beleidigungen. Und oft ging es auch darum, dass man tatsächlich versucht hat, irgendwo Klage einzureichen bei kirchlichen oder anderen weltlichen Instanzen und die dann abgewiesen wurde, weil es gab quasi so eine frühe Entwicklung von Gerichtsbarkeit schon. Wenn man damit aber nicht weiterkam, dann hat man zur Fehde gegriffen. Erinnert dich das an ein Buch, was wir auch in diesem Kontext mal gelesen haben? Der Kohlhaas. Der Kohlhaas. Bei Kohlhaas. Ja, der geschädigte Pferdehändler, der sich dann gegen diesen niederen Adligen, der ihn da quasi Unrecht auch mit einer Fehde sein eigenes Recht zurückbekommt.
Kohlhaas, ah ja klar.
Recht durch die weltlichen Instanzen zu erreichen. Und ganz gutes Beispiel, also falls ihr irgendwelche Abiturienten zuhören, die sich mit dem Götz von Berlichingen beschäftigen in dem Abi und vielleicht auch noch mit Kohlhaas, könnt ihr euch mit dem Fehde-Konzept ein bisschen auseinandersetzen. Da kann man easy sein Abi drüber schreiben, falls da Fragen gestellt werden. Einen schön vergleichenden Essay machen. Und wir schauen heute immer wieder auf diese Fehde zurück und haben so ein bisschen diese Überheblichkeit, dass es irgendwie unzivilisiert wäre oder irgendwie schlecht oder nieder oder irgendwie nicht so gut wie unser ausgekorenes großes System heute. Da machen wir es uns, denke ich, zu einfach, weil wenn es keinen Rechtsstaat gibt, dann kann das eben nicht ganz gewaltfrei ablaufen. Du hast immer, wenn du nicht dieses komplette staatliche Monopol auf Gewalt hast, dann wird Gewalt zu einem Mittel, das zur Lösung von Konflikten zwischen den einzelnen Leuten auftritt. Das ist nicht wirklich zu verhindern. Karl Marx hat lustigerweise schon darauf hingewiesen, dass die bürgerlichen Ökonomen bei ihren Rechnungen und Plänen gerne vergessen, dass, Zitat, auch das Faustrecht ein Recht ist und dass das Recht des Stärkeren unter anderer Form auch in ihrem Rechtsstaat fortlebt. Ja, es ist, also muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass es da um eine reine Verlagerung von Gewalt von einem zum anderen geht und dass du wahrscheinlich sehr gerechte Fäden haben konntest und sehr ungerechtfertigte Fäden und du ja aber heute auch sehr viel ungerechtfertigte Polizeigewalt hast zum Beispiel, die eben in einer anderen Instanz stattfindet oder fehlerhafte Prozesse oder was auch immer, weil du verlagerst da die Fehlerquote einfach auf eine andere Instanzebene, bei den individuellen Fehdeführenden zu haben. Und Recht war damals eben auch ein abstrakter allgemeiner Anspruch, weniger ein abstrakter allgemeiner Anspruch, wie wir das heute eben so wahrnehmen, das Recht auf irgendwas. Und es war vielmehr ein konkreter Besitz, den es zu verteidigen und zu bewahren galt. Fehden waren deshalb ein gewöhnlicher und notwendiger Bestandteil von der mittelalterlichen Gesellschaft. Und in der Zeit, in der Götz von Berlichingen lebt, sind wir spannenderweise an einer Übergangszeit, gerade so um 1500, wo das alte Fehderecht zunehmend von zentralen staatlichen Autoritäten in Frage gestellt wird. Der Kaiser sagt jetzt, hört auf mit der Scheiße, ich bin jetzt hier der Boss und das Ganze, die Rechtsstaatlichkeit und dieses Gewaltmonopol sollte bei mir, dem Kaiser, liegen. Das kann er aber nicht durchsetzen, weil die staatlichen Instrumente fehlen. Und dann haben wir Leute wie Götz von Berlichingen. Ja, also Götz hat 30 Fehden geführt, die er selber in seinen Memoiren erwähnt hat. Ich glaube, das müssen wir hier ganz kurz mal noch erwähnen. Das meiste, was wir über Götz von Berlichingen auch wissen, wissen wir aus seinen Memoiren, die er mit seiner Eisenhand, mit seiner Handprothese als Rechtshänder geschrieben hat. Also er erzählt selber über sein Leben und ist ganz stolz auf seine ganzen Fehden und erzählt die alle im Detail und deswegen wissen wir davon und haben da diesen Einblick. Wir haben da auf jeden Fall eine Art auch von Selbst-Eigenpropaganda. Das ist nicht mein Problem, wenn man einen Großteil des Wissens über eine Person aus ihrer Autobiografie zieht, aber in diesem Fall sind wir sehr dankbar dafür, weil wir sonst viel weniger Einblicke hätten in die Gedanken eines Raubritters um 1500 einfach. Die größten Fehden, die Götz gefochten hat, waren gegen Köln, Bamberg, Nürnberg und den Schwäbischen Bund. Der Schwäbische Bund war eben ein Fürstenbündnis, was ist einige Jahre davor, also im 1450er Jahren, glaube ich, nagelt mich darauf nicht fest, gegründet wurde, um dafür zu sorgen, dass die Leute aufhören, Fehden zu führen und den Landfrieden achten. Also eine Institution, die geschaffen wurde, um Leute in ihre Schranken zu weisen. Was macht Götz? Er befehdet sie natürlich. Das ist ein bisschen, als würdest du...
Natürlich.
Das erinnert mich so ein bisschen an Mexiko, wo das Militär mit so Drogenkartellen Kriege führt. Und es gibt quasi aus Mexico City werden Regeln erlassen, aber das musst du am Ende mit Waffengewalt vor Ort durchsetzen. An vielen Orten wird es nicht durchgesetzt, weil du dort noch gar nicht dieses Gewaltmonopol hast. Wenn du auf eine Landkarte schaust, steht da überall Mexiko und du siehst einfach nur Mexiko, Nationalstaat, und du wirklich reinguckst, wo die mexikanische Regierung denn Kontrolle ausübt, in dem Maße und in welchem Maße, so, dann ist das eben eine ganz andere Geschichte. Und so müssen wir uns eben auch, wenn wir auf die Karte gucken, da steht Heiliges Römisches Reich, Kaiser Maximilian I., ist Götz von Berlichingen ein ganz spannendes Beispiel zu sagen, ja gut, da hat der schon geherrscht, aber eben auch nur dort, wo er wirklich Gefolgsleute hatte, die sich daran gehalten haben. Ja, das musste man auch durchsetzen und man musste dann eben so
Ja.
Militärorganisationen wie den Schwäbischen Bund gründen, um damit Waffengewalt dafür zu sorgen, dass das auch passiert. Um diesen Fehdepunkt abzuschließen, offiziell war die Fehde von Kaiser Maximilian I., den ich gerade erwähnt habe, im Zuge des Wormser Reichstags von 1495 beendet worden. Da wurde der Landfrieden eingeführt für das ganze Reich. Das war die Idee. Wir befriedigen alles und jede Fehde, die bisher noch erlaubt war, in einem begrenzten Rahmen, wurde beseitigt. Und die Idee dieser Selbstjustiz und des Fehdrechts wurde als Landsfriedensbruch deklariert. Da kommt auch unsere heutige Idee des Landsfriedensbruchs als Strafbestand, geht eben auch auf 1495 und Kaiser Maximilian I. zurück. Also wenn ihr mal auf einen Sportplatz zum Beispiel klettert, Grüße gehen raus an mindestens einen unserer Hörer, von dem ich weiß, dass er mal eine Landsfriedensbruchanzeige bekommen hat, weil er unerlaubt auf dem Sportplatz gekickt hat. Der eingezäunt war. So, also da kann man sich heute, muss man keine Fehde mehr führen, man kann einfach nur am falschen Tag auf den falschen Sportplatz klettern, dann kriegt man schon eine Anzeige wegen Landfriedensbruch von der Polizei. Und spannenderweise war Götz als Teenager, ich glaube als 14-Jähriger, mit seinem Onkel auf dem Reichstag, als das beschlossen wurde, anwesend persönlich. Er hat es auf jeden Fall mitbekommen. Wir können nicht sagen, oh, da wusste er nichts davon. Der war persönlich dort am Reichstag, als diese Entscheidung getroffen wurde und hat dann mit 14 quasi dann 10 Jahre später gesagt, so, und jetzt mache ich richtig das Gegenteil, weil ja, Sanktionsinstrumente und Kontrollinstrumente einfach auf Basis auf der Lokalität gefehlt haben. Trotz dieses offiziellen Verbotes ging das Geschäft von Götz ziemlich lang, ziemlich gut. Ja? Der konnte sich eine Burg kaufen, die Hornburg, die es auch heute noch gibt, wo die Götz von Berlichingen Festspiele auch stattfinden und das Goethe-Stück aufgeführt wird. Ich glaube, da gibt es auch ein Museum, wo man die Hand sich
Sehr
anschauen
schön.
kann. Ja, und diese ganze Fehderei hat ihm gut Geld eingebracht, bis er irgendwann ein bisschen zu weit gegangen ist, als er im Zuge mit seiner Fehde mit der Stadt Nürnberg, beziehungsweise besser mit dem Bürgertum der Freien Reichsstadt Nürnberg, mit der Fehde mit ihm, 1512 bei Forchheim auf der Hochebene hinter Crailsheim 95 Kaufleute überfiel. 95. Mit, glaube ich, 150 Reitern. Man darf sich nicht so vorstellen, dass Götz da allein irgendwie mit zwei Dudes am Wegesrand lag und dann geschrien hat, halt, stopp. Sondern da waren richtige Karawanen unterwegs. Die Händler kamen, also 95 Kaufleute mit ihrem gesamten Tross, allen Leuten, das sind mehrere hunderte Leute dann, die mit schwer beladen von der Leipziger Messe kamen damals und irgendwie nach Ulm weiter wollten, um das zu verkaufen. Und da dachte, das war zu viel für Götz, das war zu viel Geld, was da an seiner Burg, die im Tal daneben lag, vorbeizog. Und dann ist er mit 150 Reitern da hoch und hat die komplett überfallen, ihnen alles abgenommen. Und das war ein bisschen zu publik. Das ist so das Gegenstück, wie wenn du heute irgendwie, ja, irgendwo ein Stück Autobahn absperrst und mal 95 Laster rausziehst und die leerräumst. Das war doch ein bisschen high profile. Und Kaiser Maximilian war extrem sauer, weil er hatte ja auch vorher gerade die Sache mit dem Landfrieden und so ins Rollen gebracht. 20 Jahre vorher hatte er das schon, 17 Jahre vorher hatte er das schon festgelegt und 17 Jahre später macht Götz genau das Gegenteil im großen Maßstab. Und deswegen wird dann die Reichsacht über ihn verhangen. Das stört Götz nicht weiter. Er plündert noch 3 Jahre weiter als Raubritter, bis er dann irgendwann verhaftet wird. Und dann nach einer Weile in Haft freigekauft wird von seinen Freunden für 2000 Gulden und schwören muss, dass er nie wieder unrechtmäßig eine Fehde führen wird und nie wieder unrechtmäßig kämpfen wird.
Das hat wohl nicht so ganz geklappt.
Ja. Ansonsten wären wir ja jetzt auch fertig und könnten den Abbinder machen. Aber wir kommen jetzt eigentlich noch zum spannendsten Teil, finde ich, der gesamten Geschichte, nämlich die Verbindung von Götz zu den Bauernaufständen. Die Bauernaufstände wurden sich mehrmals jetzt schon in den Kommentaren auf YouTube und woanders als Folgen gewünscht. Und tatsächlich hat mich die Vorbereitung für Götz von Berlichingen dazu gebracht, jetzt auch die Folge für die Bauernaufstände, die Bauernkriege in Deutschland vorzubereiten. Das kommt bald, seid gespannt, wird lustig. Und heute haben wir so einen ersten kleinen Einblick in die Welt der Bauernaufstände durch die Lupe des Lebens von Götz von Berlichingen. So einen ganz kleinen Ausschnitt kriegen wir mit, indem wir einfach mal seinem Schicksal und seinen Verwicklungen mit den Bauern da folgen. Und das ist ganz gut, weil in den Bauernaufstandsfolgen wird dann diese Storyline ein-, zweimal vorkommen und dann muss ich die nicht die ganze Zeit hin und her springen und doppelt erzählen, sondern ich kann heute mich hier auf die Geschichte von Götz korrigieren und die Hintergründe dazu und den größeren Rahmen kriegt ihr dann in der nächsten Folge zu den Bauernaufständen. Ja, also Götz sitzt auf seiner Burg, hat versprochen, sich aus allen möglichen Problemen rauszuhalten und keine Fehden mehr zu führen. Und dann brechen die Bauernaufstände los. Und am 23. April 25 steht ein Bauern hier, seine Burg Hornberg, der sich Heller Lichter Haufen nennt. Guter Name, oder? Heller Lichter Haufen?
Heller Lichter Haufen, ja.
Ursprünglich gab es da eine Gruppe, die hießen die Schwarze Schar, weil es so 200 Dudes waren, die sehr diszipliniert waren und alle schwarz, komplett schwarz getragen haben. Die einzigen, die aus den Bauern hier jemals in Berliner Club reingekommen wären, war die Schwarze Schar. Und die, da gibt es dann spätere Nazi-Lieder über die und so. Also ein bekanntes Nazi-Wehrmachts-SAS-Lied, glaube ich, geht auf die zurück. Die SS hat sich da ein bisschen in ihrem Landsknechts-Mythos auf die berufen und da bin ich auf die gestoßen. Die kommen auch aus Hohenlohe, das war so eine Hohenlohe-Bauerngruppe. Und die haben sich dann mit anderen vereinigt und die waren dann erst die helle Schar, der helle Haufen und dann wurden sie der helle Lichterhaufen. Also diese Bauernverbände wurden immer Haufen genannt, als damals auch ein typischer Begriff, der Gewalthaufen eben für eine Militärformation. Und die Mitglieder von diesem Haufen, die da auf einmal vor der Burg von Götz auftauchen, stammen hauptsächlich aus dem Odenwald, aus Südhessen, Baden-Baden bis ins nördliche Franken eben hinein, bis da, wo er eben sich auch befindet und hatten auf dem Weg zu ihm mehrere Klöster und Burgen überrannt, geplündert, die Stadt Heilbronn zur Kapitulation gezwungen und die Weinsberger Bluttat mit verübt.
Ach, schade, dass Mimi nicht da ist.
Kennst du die Weinsberger Bluttat?
Nee, aber Mimi wahrscheinlich, der heute fehlt.
Ja, genau, das ist nicht die Geburt von Mimi, die Weinsberger Bluttat, sondern da haben die Bauern ihre Weinsberg erobert und haben dann die Aristokraten und aus ihrer Sicht Feinde den Spießrutenlauf machen lassen und haben die zu Tode geprügelt. Spießrutenlauf ist, man stellt sich in Zweierreihe auf mit Knüppeln und Waffen und so und du musst in der Mitte durchlaufen und wirst die ganze Zeit geschlagen, während du da durchläufst. Das ist übrigens eine kulturelle Praxis, die weltweit spannenderweise ziemlich verbreitet wird. Es gab einige indigene Stämme in Nordamerika, die dafür bekannt waren, dass sie Gefangene auch einen Spießrutenlauf machen haben lassen. Da gibt es interessante Berichte drüber. Also das ist nicht nur ein rein europäisches Phänomen, aber eben so eine Art der gemeinschaftlichen Bestrafung. Alles sind beteiligt, jeder schlägt mal zu und am Ende ist die Person tot. Oder nicht. Also, ne, aber in dem Fall wurden die eben zu Tode geprügelt, während ein Dudelsackspieler nebenbei lustige Musik gemacht hat. Und diese Weinsberger Bluttat hat nicht nur die komplette Oberschicht im Deutschen Kaiserreich oder im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation schockiert, sondern auch Luther, der bis dahin die Bauernaufstände so ein bisschen unterstützt hat. Und dann hat Luther angefangen, Schriften rauszugeben, dass man die eben alle niedermachen muss, diese Tiere. Und das war quasi, und nach der Weinsberger Bluttat kamen die Bauern auf die Idee, Moment, vielleicht bräuchten wir doch nochmal einen erfahrenen Anführer. Vielleicht sind unsere jetzigen Anführer doch nicht ganz so smart, weil wenn die hier Leute totprügeln und uns danach alle hassen, also nicht die beste Idee. Und deswegen wurde Götz in Anführungszeichen angeboten, doch jetzt als erfahrener Krieger die offizielle Führung zu übernehmen und der evangelischen Bauernbruderschaft die Treue zu schwören. Die Hornburg war zwar eine ziemlich starke Festung, aber vor der Festung standen 12.000 Mann mit Artillerie und 3.000 Handfeuerwachen und dementsprechend hatte Götz nicht wirklich die Option, Nein zu sagen und hat dann am 24. April einen Vertrag unterschrieben und sich pro forma verpflichtet, die Bande im Krieg gegen den Schwäbischen Bund anzuführen. Götz selber war jetzt nicht der begeisterte Anhänger der Bauernsache. 10 Jahre davor hatte er Herzog Ulrich von Württemberg geholfen, den Bauernaufstand oder auch den Aufstand des niedrigen Bürgertums, den armen Konrad, hat man vielleicht schon mal gehört, sonst so eine schwäbische Erhebung 1914, niederzuschlagen damals auf der anderen Seite. Das haben die Bauern ihm wahrscheinlich auch nicht vergessen gehabt und ihn deswegen mitgezwungen und gesagt, gut, wenn du uns jetzt nicht unterstützt, dann machen wir dich halt, dann haben wir ja noch eine offene Rechnung mit dir. Götz' Taktik war danach das Gleiche, was ihm passiert ist, anderen Leuten anzutun und weiter zu anderen Adligen zu ziehen in der Umgebung und die quasi mit seinen Bauern hier auch dazu zu zwingen, sich ihnen anzuschließen. Auf einer Mikroebene, ganz spannend, ich habe über Schwäbisch Hall mal so einen wissenschaftlichen Artikel gelesen und die Umgebung, wo ausgewertet wurde, wie der Bauernaufstand sich denn damals so ausgebreitet hat auf dem Land. Und da haben tatsächlich eben einzelne Dörfer jeweils einen Gemeinderat einberufen und entschieden, ob sie sich anschließen wollen oder nicht. Manchmal wollten irgendwie 2/3 sich anschließen und die anderen 1/3 haben sich in der Kirche verschanzt und von da rausgeschossen und sich geweigert mitzumachen. Und das ist eine ganz spannende Art von demokratischen Prozessen, die da ablaufen, in der Entscheidung, ob man da jetzt mitmacht oder nicht bei dem Aufstand, fand ich sehr spannend. Götz zieht dann nach Würzburg. Die Stadt kapitulierte relativ schnell, aber es gab eben eine Festung in der Stadt mit einer professionellen Garnison und 20 Rittern, die sich nicht ergeben haben. Dementsprechend wurde das Ganze zu einer längeren Belagerung. Ich habe jetzt hier ein bisschen was zum Detail der Schlacht, aber ich glaube, da müssen wir eigentlich gar nicht so tief einsteigen. Die ganze Sache lief für die Bauern so eher so mittel, die Belagerung. Und Götz hob dann am 23. Mai die Belagerung auf und führte seine Truppen nach Neckarsulm. Danach war den Leuten schon klar, wenn wir die jetzt nicht einnehmen konnten, wird es wahrscheinlich nicht so gut weitergehen. Und viele enttäuschte Rebellen zogen sich während des Marsches schon zurück oder kehrten auf ihre Felder zurück. Insgesamt hat Götz es aber geschafft, einen geordneten Rückzug zu organisieren. Am 28. Mai, dann 5 Wochen nach seinem Treueeid auf die evangelische Bauernbruderschaft, verließ Götz das Lager unter dem Vorwand, den Feind auskundschaften zu wollen und kehrte nicht mehr zurück. Ich muss mal ganz kurz Zigaretten holen gehen, Jungs. Einfach das ganze hier allein gelassen. Bin gleich wieder da und nie wieder wiedergekommen. Das war ein guter Zeitpunkt für Götz, ein schlechter Zeitpunkt für die Bauern, dass er verschwunden ist, denn ich habe vorhin schon mal die Fugger erwähnt, die zu dem Zeitpunkt ja so, also die reichste Familie der Welt, auf jeden Fall Europas waren. Und die hatten großes Interesse daran, dass es politische Stabilität gibt, damit sie ihre Geschäfte weitermachen könnten und wollten den Bauernaufstand schnellstmöglich niedergeschlagen sehen und haben deswegen die Söldner für die Niederschlagung des Bauernaufstandes finanziert. Fand ich auch eine sehr spannende Eingebung, dass die ganze Sache eigentlich von den Fuggern unterdrückt wurde am Ende. Und die haben das Geld dem Kreis von Waldburg-Zeil gegeben, der auch der Bauernjörg bezeichnet wurde, weil der so viele Bauern abgemetzelt hat. Also Bauernjörg auch eine richtige. Und dieser Bauernjörg ist dann mit seiner Armee aus 9000 Landsknechten und 1500 gepanzerten Reitern. Losgezogen, um die größtenteils mit Sensen und Dreschflegeln bewaffneten Bauern niederzuwerfen. Nachdem Götz verschwunden ist, kommt es zum Angriff von Georg Truches von Waldburg-Zeil auf die sich zurückziehende Armee, auf diesen hellen Haufen. Und innerhalb von 2 Stunden werden 8000 Bauern getötet.
Das ist heftig, und das ist krass.
Das ist schon, also alles Handarbeit. Das sind so die Sachen, in den Bauernaufstandsfolgen werden wir da noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, bei dieser Schlacht haben die Landsknechte und Söldner, ich glaube, 12 Männer verloren.
12 zu 8000, ja.
12 zu 8000 ist keine gute Kill-Ratio und ja, macht einfach hier dann den Unterschied klar, dass die Bauern dann schon den richtigen Instinkt hatten zu sagen, sie bräuchten professionelle militärische Führung irgendwie. Insgesamt geht die Forschung von ungefähr 70.000 Toten bei den Bauernaufständen 1925 aus. Götz wurde, weil unter Hausarrest gestellt, wurde wieder verhaftet, wurde erst also in Kerker geworfen und kam dann unter Hausarrest frei, weil er auf seine ritterlichen Privilegien bestand und durfte dann doch im Gasthof chillen. Und hat eben die ganze Zeit gesagt, ja, die haben mich ja dazu gezwungen, ich hatte ja keine Wahl, ich müsste ja mitmachen. Hatte ja nur Befehle. Ja, und mittlerweile war er ja auch 50 und 10-facher Vater, habe ich vergessen zu erwähnen. Also, Er war nicht nur im Kriege busy und hatte jetzt so seine wilde Zeit der Bauernaufstände und des Raubrittertums hinter sich. Aber Kaiser Karl V. rehabilitierte ihn dann nochmal als alten Haudegen, weil er erfahrene Soldaten für seine Kriegszüge gegen die Osmanen, also gegen die Türken gebraucht hat, die zu der Zeit auf dem geraden Weg nach Wien waren. Und so hat er dann nochmal auf seine alten Jahre zwei größere Kriegszüge mitgemacht, 1942 gegen die Türken und 1944 gegen die Franzosen. Ich habe hier ein kurzes Zitat rausgeschrieben. Um 1540 löste der Kaiser den bereits 60-Jährigen aus seiner Acht und nahm ihn unter seinen Schutz und Schirm, weil er die Dienste des erfahrenen Kriegers im Kampf gegen die Türken benötigte. Götz kam der Aufforderung nach, binnen 14 Tagen 100 Ritter zusammenzubringen und gelangte mit diesen bis nach Wien, wo er 1 bis 2 Monate war, doch wegen des insgesamt wenig glücklichen Ausgangs dieses Kriegszuges im Winter wieder nach Hause entlassen wurde. Götz starb dann am 23. Juli 1562 mit, Zitat von ihm, überetlich und 80 Jahre alt und wurde im Kreuzgang des Klosters Schöntal beigesetzt. Also jemand, der sein Leben lang Raubritter war, dem die Hand abgeschossen wurde, der also bis mit 60 noch an irgendwelchen Kriegszügen teilgenommen hat und mit dem Pferd mal nach Wien geritten ist und gleichzeitig dann eben mit über 80 friedlich gestorben ist im Kreise seiner sehr großen Familie. Das ist auch der Unterschied zum Robin Hood und zu den anderen Mythen. Götz hat einfach ein Happy End. Der war, glaube ich, 5 oder 6 Mal eingeknastet, seit er 17 war, in verschiedenen unhygienischen Türmen. Ist immer wieder freigekauft und entkommen, war immer wieder irgendwo unter Hausarrest, wurde dann doch wieder freigemacht, hat dann noch eine Ausrede gefunden, wieder mal jemanden auszuplündern und war so eine zwischen Gefängnis und Wegelagerei sich befindende Gestalt und hat es trotzdem geschafft, mit über 80 in seinem Bett zufrieden zu sterben in dieser Zeit. Ja, also.
Das ist sehr beachtlich. Das,
Was ihn.
aber nachdem er dann aus Wien und so zurück war, da war er 60, hat er dann die letzten 20 Jahre seine Memoiren aufgeschrieben, bevor er dann gestorben ist, oder?
Genau. Er hatte dann viel Zeit damit verbracht. Die könnt ihr auch komplett, ich setze die in die Shownotes, in die Beschreibung der Folge. Es gibt die komplett digitalisiert. Sie sind in einer sehr lustigen, sehr starken Mundart geschrieben. Mein Fehd und Handlung heißt das Ganze. Also die Fehde ist da schon im Titel drin.
Alles, was ihm wichtig war, ne?
Und es ist halt in so einem schönen, also so einem schönen, lustigen, frühneuzeitlichen Deutsch, das so ein bisschen mittelhochdeutsche Anklänge noch hat, geschrieben und natürlich ganz ohne Rechtschreibung und komplett in Mundart, was eine Freude ist beim Lesen. Soll ich dir mal einen ganz kurzen Ausschnitt vorlesen?
Ja, gerne.
Als wir nun heimkamen, bat ich meinen Herrn, dass er mir gehen Jagsthausen erlauben wollt, dann mein Vater sellig war, eben denselbigen Sommer gestorben. Und wollte ich auch sehen, wie mein Mutter, Bruder und Schwestern seligen Haus hielten. Selligen Haus hielten, wie ich dann tät und blieb denselbigen Winter, bis die Fasnacht hierzu ging, bei meinen Freunden zu Jagsthausen.
Ich habe es mir tatsächlich unverständlicher vorgestellt noch.
Es sieht auch unverständlicher aus, wenn man so drauf guckt, weil null Rechtschreibung ist einfach, ne? Aber man kann das tatsächlich sehr, sehr schön, also ja genau, also man kann es verstehen, man braucht keine Spezialausbildung, um hier aus dem Text irgendwie was rauszukriegen. Was von Götz von Berlichingen langfristig in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich der schwäbische Gruß. Immer noch im Sprachgebrauch und vielseitig verwendet. Leck mir am Arsch.
Ja,
Oh, leck
immer
mir
noch im
am Arsch.
Sprachgebrauch.
Ist ja schon so, kann als Ausspruch der Verwunderung gebracht werden, kann zum Start eines Gesprächs verwendet werden, kann zum Beenden eines Gesprächs verwendet werden.
Ja.
Also es drückt Überraschung aus, es drückt Gunst aus, es kann aber auch große Freude ausdrücken. Es ist tatsächlich im Schwäbischen ein extrem vielseitige verwendeter
Ja.
Begriff, der sonst in Deutschland nicht so vielseitig verwendet werden kann. Es gibt ein Gerichtsurteil darüber, das festlegt, in wie vielen verschiedenen Fällen also dass tatsächlich Verwendung findet und wie vielseitig das ist. Nämlich in der Urteilsbegründung steht es, um an ein Gespräch anzuknüpfen, um eine ins Stocken geratene Unterhaltung wieder in Fluss zu bringen, um einem Gespräch eine neue Wendung zu geben. und um ein Gespräch endgültig abzubrechen. Und Thaddäus Droll, der Lyriker, nannte weitere Verwendungszwecke, um eine Überraschung zu vermelden. Leck mir doch am Arsch. Und um der Freude über ein unvermutetes Wiedersehen zweier Schwaben Ausdruck zu bringen. Du hier, ja, leck mir am Arsch. Ne? Und um eine als Zumutung empfundene Bitte zurückzuweisen. Ah, bitte, leck mir am Arsch. Das ist eine schöne Vielseitigkeit davon. Jetzt ist natürlich die Frage, hat das Götz von Berlichingen wirklich erfunden, diesen Spruch? Und auch in seinen eigenen Aufzeichnungen.
Doch genauso gesagt.
Erwähnt er den Spruch, habe er gegenüber einem mainzischen Amtsmann in der Burg Krautheim, auch eine Burg da in der Region, Zitat, da schrie ich wieder zu ihm hinauf, er sollte mich hinten lecken. Zitat Ende. Also das ist die einzige Erwähnung, die wir in seinen Memoiren tatsächlich finden. Und es ist ein sehr schöner, also es ist sehr schön, dass er das als erwähnenswert für seine Memoiren hielt, als alter Mann sich daran zurückzuerinnern, wie er mal vor der Burgmauer stand und jemanden auf einer Burgmauer angeschrien und beleidigt hat. Da saß er in seiner Stube mit wahrscheinlich Finn, der Teil, der muss noch rein. Der muss ich noch rein. Aber wie das so oft ist, hat, wenn man sich es genauer anschaut, eben Götz von Berlichingen das nicht erfunden, sondern extrem spannenderweise stammt dieser Gruß wohl von einem alten Entblößungs- und Abwehrzauber. Es ist Magie, Jonas. Wir sind wieder bei der Magie. Weil, jetzt Trick für alle.
Ja.
Habe ich auch nicht gewusst. Falls ihr mal einem Dämonen oder einer Hexe oder persönlichen Feinden begegnet, weiß nicht, wer euch öfter begegnet auf dem Weg zur Arbeit, aber Dämonen, Hexen oder persönliche Feinde, alle drei. Ne? So können die einen nichts anhaben, wenn man denen seinen nackten Arsch zeigt. Wusstest du, dass das Abwehrzauber so einfach sind? Ich habe
bei Harry Potter
immer den Eindruck, man müsste damit so einen Zauberstab durch die Gegend fuchteln. Ich wünsche mir eine Neuauflage von Harry Potter, wo die Abwehrzauber jedes Mal sich die Leute bücken und sich gegenseitig die Hose runterziehen und den Arsch zeigen. Genau, zack.
Oh nein, Voldemort.
Umdrehen und Hose runter.
Hose runter.
Ich glaube auch, diese Geste heutzutage, wenn du einen persönlichen Feind begegnest, zu sehr viel Verwirrung führen würde. Also könnte man wieder einführen.
Ja. Aber das ist ja auch, also gerade so Abwehrzauber, man bekämpft Gleiches mit Gleichem, ist es ja oft.
Es gibt eben diese Darstellung des Abwehrzaubers, im Schwäbischen auch Lex Fidele genannt wird. Ne? Wir finden mal eben an Stadttoren, Burgtoren, Stadtmauern, Kirchen und Klöstern in Schwäbisch Hall am Kloster oben. Da am Eingang ist auf jeden Fall auch eine Statue, die sie mit einem Finger auf die Zunge und mit dem anderen Finger auf den entblößten Arsch zeigt. Und solche Darstellungen finden wir ganz viel in Süddeutschland, überall in Mitteldeutschland, aber auch vereinzelt in zum Beispiel Bologna, Burgos, La Rochelle oder Tarragona. Es gibt so also ganz einzelne Beispiele davon auch sonst, aber eben vor allem ganz extrem im süddeutschen Raum. Aber so einen kulturellen Export des Abwehrzaubers. Da waren wahrscheinlich vielleicht auch Steinmetze dann einfach aus Süddeutschland an den Aufbauten beteiligt und haben dann gesagt, komm, bei uns zu Hause machen wir immer noch so eine Figur hin, die sich am Arsch leckt, wollte dann nicht auch so ein schönes Lex Fidele haben. Dazu lustiger Exkurs, wusstest du, dass das spanische Wort für Mustache, also Bigot, auf Schweizer Söldner zurückgeht, die in dieser Zeit in Spanien waren und immer bei Gott gesagt haben, bei Gott, und dicke Mustaches hatten. Und dann haben die Spanier ihren Mustache angefangen, nach den unverständlichen Aussprüchen dieser Schweizer Mustache, Schnauzbartträger zu benennen. Und deswegen heißt es heute so im Spanischen. Habe ich als echte Etymologie neulich gelernt und finde ich unglaublich lustig. Bei Gott.
Das ist sehr lustig. Ja. Bei Gott.
Wir haben schon vor, so ein paar Jahre vor den Memoiren von Götz, 1454, also 50 Jahre davor, einen Beleg für den Ausspruch im Protokoll des Bamberger Stadtgerichts. Die Bamberger Gärtnersfrau Agnes Schwanfelder bat demzufolge einen geistlichen Herrn, er möge sie am Arsch lecken. Zudem würde sie ihm auf die Platten scheißen, dass die Brühe über die Backen in sein Maul rinne.
Gefällt mir.
Ganz ehrlich, ja. Agnes Schwanfelder, Bamberg 1454 hat da ein paar Lines gedroppt, die dem Geistlichen gar nicht gefallen hatten. Aus solchen Sachen müsste man mal einen Film machen. Ich wünsche mir wirklich mal einen deutschen Historienfilm, wo all diese Anekdoten, die tatsächlich belegbar auch sind, diese schönen Beleidigungen und dieses schöne, weirde und gleichzeitig extrem moderne, ne? Also diese Frau, die das einem anderen anschreit, die kann ich mir sehr gut in der U-Bahn in Berlin vorstellen. Perfekt. Könnte die jetzt so schreien, wäre die nicht aus der Zeit gefallen. Ne? Bisschen die Wortwahl, ein bisschen anders. Aber die Kreativität, top-notch, wirklich. Abgesehen vom schwäbischen Gruß, der jetzt nicht auf Berliching zurückgeht, aber der eben von über die Figur von Berliching extrem popularisiert wurde, da fehlt ja noch ein Baustein, ein Puzzlestück in der Mitte, nämlich Goethe, der das quasi in der Form, weil Götz von Berliching schreit es ja einem Amtsmann in Krautheim entgegen. In der Version von Goethe sagt er es einem Amtsmann und richtet es an den Kaiser direkt, dass der Kaiser ihn am Arsch lecken soll, quasi gegen die höchste Autorität. Ja. Davor war es wahrscheinlich eher gegen den Mainzer Bürgerrat und jetzt, bei Goethe geht es gegen den Kaiser. Von daher, ja, Jonas, was hat Goethe mit Götz von Berliching überhaupt zu tun? Die beiden Männer haben sich ja wahrscheinlich nicht getroffen. Paar hundert Jahre Unterschied.
Nee, da liegen so 200 Jahre dazwischen. Ja, für Goethe war das tatsächlich der Beginn seiner großen Karriere als Dichter und Schriftsteller. Das war das erste Drama, das er im Selbstverlag 1773 veröffentlicht hat.
Amazon Self-Publishing?
Ja, und das hat...
Hat er auch Autopublished bei,
ja.
Bei Amazon gemacht, ja. Ja, gut.
Ja, auch Goethe, Selbstverleger, als Selbstverleger angefangen und er hat es ja zu was gebracht, offensichtlich.
Auch
wo das heute doch ganz gerne mal belächelt wird.
Genau, auch Genies müssen sich mal selbst verlegen. Jonas, fang mal an, deine Bücher sauber zu verlegen. Leg mal los, komm.
Ja.
Der Unterschied zwischen Goethe und dir ist, dass Goethe seit seiner Kindheit die ganze Zeit davon überzeugt war, dass er ein krankes Genie ist. Und dieser komplett wahnsinnige Selbstnarzissmus, der fehlt dir zum Glück, Jonas. Deswegen bist du wahrscheinlich auch ein sehr viel angenehmerer Freund, wie es Goethe gewesen wäre. Super nerviger Freund, glaube ich. Ja.
Ja, also Goethe hat das mit 23 veröffentlicht. Das ist, also war noch sehr jung. Natürlich hat er den Götz von Berlichingen, das Drama dem realen Götz entlehnt. Es ist ein biografisches Werk, aber wie Johannes es auch schon gesagt hat, natürlich hat sich Goethe ein paar literarische Freiheiten genommen, wie man das halt so macht. Er hat auch die Zeit ein bisschen verändert, hat das Ganze näher an seine Zeit herangesetzt. Und da wird bei ihm aus diesem an der Vergangenheit hängenden Ritter, der wird bei ihm zum Freiheitskämpfer, der sich ja in einer dekadenten Gesellschaft... Aber es ist auch gar nicht so weit weg davon irgendwie. Und dieser Freiheitskämpfer, der sich eben in dieser dekadenten Gesellschaft für die Rechte des Individuums einsetzt, damit hat Goethe ja mehr oder weniger offene Kritik an der absolutistischen Gesellschaft seiner Zeit geäußert, die sich gerade so, ja, auch in so einer Umbruchszeit befunden hat. Wie auch, also das gibt schon Parallelen zu der Zeit, in der Götz gelebt hat, also der Umbruch von Mittelalter in die Neuzeit. Und eben auch zu Goethes.
Bei Goethe dann halt wirklich der Umbruch, so der Beginn von Romantik und der Beginn von Nationalismus eben auch und Nationalbewegung und diesen ganzen anderen philosophischen Ideen, wie Staaten geordnet sein können, was bei Goethe dann eine große Rolle spielt. Und ja, ich finde den Gedanken tatsächlich ganz spannend. Ich habe ihn jetzt als Verfechter des alten Systems dargestellt, aber das alte System war natürlich auch weniger Zentralmacht, war natürlich auch mehr Lokalkontrolle. Und war natürlich auch federführend. Ne? Also das ist natürlich vielleicht auch eine Art von Freiheit, in Anführungszeichen, die dann verloren gegangen ist. Und Goethe kritisiert quasi von der anderen Seite. Er will ja nicht wirklich zurück zu der Zeit von Götz von Berlichingen, aber benutzt diesen Charakter, weil der das quasi zum Anfang des Absolutismus, zum Entstehenden, so ganz, ganz einfach gesagt, angegriffen hat und Goethe greift vom Ende her an. So, ja, also. Ja.
Das Drama ist auch eher untypisch für die Zeit gewesen erstmal, weil es bestand aus 5 Akten und rund Szenen, was extrem viel ist. Also es gibt teilweise sehr, sehr kurze Szenen, nur viele Ortswechsel. Und das war untypisch zu der Zeit. Eine konservative Kritik die damals aufkamen, die haben das Fetzendramaturgie genannt, weil es so zerstückelt war und nicht dem damaligen Ideal des aristotelischen Dramas sich angepasst. Ja, also.
Drei Akte. Das hat drei Scheißakte. Und der Höhepunkt ist in der Mitte, verdammte Scheiße.
Ja,
Was hat der
und
Bildhauer nicht
hier hat sich
verstanden?
auch
Ist doch nicht
das
so schwer.
französische Theater da
Ja.
berufen auf diese Dramenregeln von Aristoteles. Das war zur damaligen Zeit sehr modern. Goethe, er hat sich dem entgegengestellt. Also vielleicht nochmal, die Dramenregeln sind halt einfach, dass es eine Einheit von Raum, Zeit und Handlung geben sollte. Und stattdessen hat sich Goethe an den Werken von Shakespeare orientiert, der das damals auch schon anders gemacht hat und sehr erfolgreich war. In Deutschland hat das allerdings auch unter anderem Kritik von König Friedrich II. Eingebracht, der Goethes Götz von Berlichingen eine abscheuliche Nachahmung jener schlechten englischen Stücke nannte. Und damit hat er natürlich Shakespeares Dramen gemeint. Aber er hat natürlich nicht nur Kritik bekommen, sondern es wurde auch gefeiert, sonst wäre er nicht im Nachhinein so erfolgreich geworden. Es haben sich zum Beispiel auch junge Dichter wie dann Lenz oder später Büchner auf ihn bezogen und das Stück begeistert aufgenommen. Und so wurde mit seiner neuen Dramaturgie wurde dann der Götz von Berlichingen zum Vorbild für die Dramen der Epoche des Sturm und Drang. Also hat den Sturm und Drang eingeläutet quasi in Deutschland mit seinem Stück.
Ich finde Sturm und Drang richtig komische Epochenbezeichnungen immer noch. Das fand ich damals schon komisch, das ist dann die Stürme und Dränge. Ich meine, das ist schon irgendwie, also dieses Drängen finde ich irgendwie komisch. Da hätte man einfach nur, ich weiß nicht, da hätte man was Besseres finden können. Das ist Sturm und Drang hört sich immer an, als würde sich jemand im Bus an mir reiben. So, in so einem zu vollen Bus und hinter mir reibt sich so eine
Ja.
Person an mir. Aber da ging es natürlich darum, die alten Regeln aufzubrechen und Jugendlichkeit und Vitalität und solche Sachen irgendwie
Ja.
neu zu finden. Und die werden ja dann auch, die bleiben ja auch nicht alle Stürme und Dränger, Schiller und Goethe und so, die werden ja dann ganz schnell Klassiker und machen dann ganz schnell auch
Ja.
wieder andere Sachen, aber das ist
Ja,
eben
auch
so diese
Schiller hat
Jugendphase, die
dann
da was
die
Neues mit
Räuber
einleitet
danach geschrieben,
unter
also auch
Shakespeares
so
Einfluss, ja.
in dieser Welle dann, die der Götz von Berlichingen ausgelöst hat, war Heinrich von Kleist unter anderem das Käthchen von Heilbronn.
Ein ganz spannender Punkt, dass unser Räuberbild in Deutschland ganz stark durch die Bauernkriege und dieses Raubrittertum, unser deutsches Räuberbild, würde ich jetzt ganz vereinfacht sagen, besteht zur einen Hälfte aus Raubrittertum, wo der Götz von Berlichingen ja direkt reinfällt als niederer Adel, der ne, quasi illegal Wegelagerei gegen das aufstrebende
Ja.
Bürgertum macht und dann der schon so eine Art Klassenkampf führt, weil er die neue Ordnung quasi versucht zu sabotieren und sich selber daran zu bereichern, ne, ohne direkt am System teilzuhaben. Und auf der anderen Seite, die Nicht-Raubritter-Seite ist quasi so der Räuber im Wald. Und das ist dann, sind oft Bauern gewesen, die nach den Bauernaufständen nicht nach Hause zurückkehren konnten, weil sie wussten, sie werden gesucht von ihren Landesherren, weil sie eben bekannte Beteiligte waren und die sich dann in die Wälder zurückgezogen haben und über Jahrzehnte hinlang also Räuberbanden in den Wäldern auch Wegelagerei gemacht haben. Das heißt, unser deutsches Räuberbild sind eigentlich
Ja.
so diese zwei Teile, Götz von Berlichingen und
Wo war ich jetzt gerade? Ah, genau. Also eben passend zum Stoff hat es sich auch eines altertümlichen Stils bedient, der sich dann auch an die Ausdrucksform der Lutherbibel anlehnt. Das Stück enthält etliche Bibelzitate und Anspielungen auf biblische Texte. Außerdem ließ Goethe auch Figuren aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auf ebenso verschiedenen Sprachebenen sprechen. Und das Resultat sind dann eben starke Charaktere und ein glaubhaft realistisches Bild der damaligen Gesellschaft. Muss man auch erst mal schaffen.
Ja.
Also die Handlung weist dann eben auch Parallelen zur Passionsgeschichte auf, zum Beispiel. Also wie Jesus wird Götz von einem ehemaligen Freund verraten. Das gemeinsame Essen auf der belagerten Burg erinnert dann an das letzte Abendmahl und auch in der Sterbeszene am Schluss finden sich dann Anklänge an den Bibeltext. Ich überlege gerade noch, soll ich noch was zu Goethes Götz erzählen, wie er ihn so dargestellt hat? Wäre das interessant
Ja,
oder?
gerne noch als Abschluss. Dann geht das dann.
Ja. Also es. Natürlich, Goethes Götze ist so der anti-autoritäre Held des Stücks. Er ist integer, freiheitsliebend, stark, aber auch manchmal so ein bisschen naiv, vertrauensselig. Also, dass er sich dann zum Beispiel, ja, also er glaubt den Leuten, die, also dem Kaiser oder sowas, er nimmt ihnen Dinge einfach ab, erstmal. Und dann reitet er sich so selber ein bisschen rein in manche Sachen.
Das ist ja eine sympathischere Darstellung, wie wenn man sagen würde, er war sich allem komplett bewusst und hat die Regeln komplett bewusst missachtet. Dann war die ganze Sache vielleicht nochmal ein bisschen revolutionärer oder noch problematischer gewesen. Ja. Wenn er da eher so ein bisschen reinstolpert und quasi es nicht seine Schuld ist und man sich damit identifizieren kann, auch als Zuschauer, dass eben da ein guter Mensch irgendwie in schlechte Situationen reinstolpert, ne? Ist das irgendwie vielleicht angenehmer, wie zu sagen, der hat ja als 17-Jähriger einfach Bock auf Kriminalität.
Ja. Und eben dieses Anti-Autoritäre ist natürlich auch dann so ein Ideal des Sturm und Drang, die dann auch das Gefühl über die aufklärerische Vernunft setzen. Und da geht es ja dann schon dann so langsam auch Richtung Romantik. Götz Untergang steht dann eben auch symbolisch für das Ende einer historischen Epoche, weil er als Ritter im 16. Jahrhundert quasi keine Zukunft mehr hat. Also sein Kampf ist aussichtslos. Aber er kämpft nicht nur für eine sterbende Gesellschaftsordnung, sondern er verteidigt eben auch seine persönliche Freiheit gegen die gesellschaftlichen Zwänge.
Ich muss gerade an Savitri Devi denken, die ja immer über die Männer, die gegen ihre Zeit sind, geschrieben hat und so. Also bei den ganzen Hitlerismus-Leuten, esoterischen Hitlerismus-Leuten spielt es ja eine große Rolle, vor allem bei Debi, diese Idee, dass es eine Zeit gibt und Leute, die mit ihrer Zeit geben und quasi die großen Menschen, die dagegen arbeiten. Götz ist auf jeden Fall jemand, der gegen die Zeit kämpft und dafür im Nachhinein heroisiert wurde, auf jeden Fall ein bisschen.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber seine Geschichte bietet natürlich auch viele Anknüpfungspunkte für Heroisierung. Er hat die perfekte Lebensgeschichte einfach auch gelebt. Er hat Goethe auch einfach gemacht, da
das Sachen
rauszuziehen zu einem erfolgreichen Stück. Und Goethe hat einfach auch ein gutes Gespür gehabt, als Zimmermann zu sagen, auf dieser Quellenbasis kann ich meine Ideen irgendwie spannend ausarbeiten.
Definitiv, ja. Aber als Held braucht man natürlich auch einen Gegenspieler. Und in Goethes Drama ist das jetzt in dem Fall der Adalbert von Weißlingen, der anfangs auch noch Freund von Götz ist und sich dann im Laufe des Dramas zu seinem Feind entwickelt. Der wiederum wird als fremdbestimmter, abhängiger Höfling gezeichnet, also als schwacher Mensch, der sich leicht beeinflussen lässt, sei es dann von politisch Mächtigen oder von Frauen auch. Und er vertritt die neue Zeit, gegen die Götz ankämpft. Und so hat man diese zwei Pole und ein...
Die zwei Pole sind natürlich extrem vereint,
ja,
weil das gesamte Bürgertum aus der Gleichung rausgelassen wird. Also Goethe reduziert es natürlich da raus und Goethe schreibt natürlich eigentlich auch aus der Position des Bürgertums. Also er ist natürlich auch das Produkt, die Entwicklung, die damals losgetreten hat und was quasi Götz auch wirklich bekämpft hat, war dieses Erstarken der Bürger und in den Städten, der Machtzuwachs der freien Städte und dieser anderen, ne,
ja,
nicht aristokratischen Klasse. Und im Fall von, und gleichzeitig hat er natürlich auch viele Probleme mit dem Schwäbischen Bund und der Zentralautorität gehabt durch seine Fehde-Sachen. Und Goethe wählt quasi die eine Seite des Konflikts ganz passend aus und lässt die Bürgerseite außen vor, vielleicht weil er selber Bürger ist, wer weiß. Sonst ist der Held, ja, ne, gegen Goethe. Wahrscheinlich hätte Götz von Berlichingen Goethe halt einfach ausgeraubt, wenn er durchs Tal geritten wäre da unten,
ja,
wo seine Burg ist.
Ja. Vielleicht noch so kurz abschließend. Götz von Berlichingen war das erste Drama von Goethe. Es hat seine Karriere begründet. Das nächste Stück, was er geschrieben hat, ist dann wahrscheinlich heute noch deutlich bekannter. Das sind dann die Leiden des jungen Werther.
Ja, also Leiden des jungen Werther und die Mania, die das ausgelöst hat damals, dass es dann ja verschiedene Selbstmorde gab anscheinend nach der Veröffentlichung des Buches und so. Da können wir auch irgendwann mal drüber reden. Ganz spannend, wie damals so, also das Voräquivalent zur Satanic Panic quasi war die Werther Panic. auf einmal alle Angst hatten, ihre Kinder ziehen sich gelbe Sakkos an und bringen sich um vor lauter romantischer Gefühle. Ja, das war Götz von Berlichingen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen über den Mann, die Rezeption, die Geschichte. Und ich denke, es war auch so ein ganz kleiner, spannender Sneak Peek in die Bauernkriege. Ja, wir haben quasi nur eine Schlacht der Bauernkriege erwähnt. Es ist mir sehr schwer gefallen, nicht mehr darüber zu erzählen heute, weil ich gerade in der Recherche drin stecke. Aber mehr dazu dann nächstes Mal. Ich freue mich darauf. Wir haben Bauern, die unter Regenbogenfahnen
Das ist ja
singend
heute nicht mehr
anrufen.
vorstellbar. Oh mein
Und
Gott.
verschiedenste Schlachten, das wäre heute nicht mehr vorstellbar. Ja, ganz, ganz, ganz spannende Sachen werden wir da besprechen. Und wir werden noch mehr so Schlachten behandeln, die einen sehr ungleichen Ausgang haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt uns gerne, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt und uns gerne unterstützen wollt, dann lasst uns gerne was auf Patreon da. Wir freuen uns über jeden neuen Unterstützer. Dort gibt es die Folgen auch werbefrei und ein paar Tage früher immer. Und ab und zu Bonus-Content. Ja, und ansonsten folgt uns auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Lasst uns gerne noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen da. Ich habe jetzt neulich die Ku Klux Klan-Folge hochgeladen gehabt und hatte da schlechtes Audio. Habe ich mittlerweile korrigiert. Aber die Woche, in der das schlechte Audio oben war, haben wir ein paar schlechte Bewertungen bekommen. Deswegen haben wir jetzt noch 4,8 Sterne auf Spotify. Lasst uns gerne noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen da, um uns wieder auf 4,9 hochzuhieven. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns bald wieder mit Bauern, die Aufstände machen. Bauern, die auf Burgen starren. Jonas, hast du auch noch ein abschließendes Wort zu Götz sonst für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ah, leck mich im Arsch.
Leck mich was. Wunderbar. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss.
Ciao.